Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mit Smart Square-Chef Alexander Niemann.
Hallo allerseits und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Maschinensprache. Unser Thema hier ist die Digitalisierung im Maschinen- und Anlagenbau, was zugegebenermaßen keine ganz brandheiße, super neue Überschrift ist. Denn diskutieren und auch umsetzen tun wir Digitalisierung ja jetzt schon seit vielen Jahrzehnten. Das ist mal mehr, mal weniger innovativ und disruptiv, weil da fallen ja genau genommen Software, Werkzeuge für CAD, ERP, andere interne Systeme genauso drunter wie die Art von Lösungen, die wir hier bei Smart Square bauen, über die wir auch immer wieder im Podcast sprechen, nämlich da, wo es an den Markt rausgeht und wo wir Software und Daten als Teil von Geschäftsmodellen sehen. Aber um diese Abgrenzung geht es heute gar nicht so sehr, sondern wir wollen den Blick mal ein bisschen weiten, auf wirklich alle erdenklichen Arten von Digitalisierungsinitiativen schauen, die in Unternehmen stattfinden können und dabei einen Aspekt näher beleuchten, der auch in den Praxisbeispielen in diesem Podcast immer wieder zur Sprache kommt, nämlich die Rolle der Organisation, die Rolle der Menschen bei der Digitalisierung. Wie gehen Menschen damit um? Welche Probleme entstehen, böse gesagt, durch die Menschen? Aber natürlich auch, welche positiven Faktoren können sie beitragen? Welche nutzen wir vielleicht noch nicht gut genug, wenn wir da mit einer sehr technischen Brille draufkommen? Und ja, vielleicht kommen wir heute auch dazu, ein paar praktische Umsetzungstipps zu hören für uns alle. Denn Erfahrungen mit Digitalisierungsprojekten haben wir inzwischen echt reichlich. Aber um dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr so oft stecken bleiben und insgesamt erfolgreicher sind, müssen wir, glaube ich, auch ein klein wenig mehr auf die Organisation und die Menschen schauen. Darum freue ich mich heute, das mit einem Gast zu besprechen, der aus Hamburg zugeschaltet ist, der sich auskennt mit Maschinenbau und mit Organisation und mit Menschen in Organisation. Jakob Haves, du bist Experte. Ich freue mich super, dass du hier bist. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, hallo Alex. Vielen Dank für die Einladung und schöne Grüße aus Hamburg, gebürtig aus Bielefeld. Von daher gibt es da trotzdem noch eine Verbindung nach OWL.
Ja, genau. Also wir haben das niemals als lokalen Podcast gefleckt hier, aber so in den ersten 18 Folgen ist es tatsächlich so gewesen, dass wir nicht weit über Hövelhof hinausgekommen sind, weil es hier in der Gegend schon so viel zu sprechen gab. Aber ja, du bist uns ja so ein bisschen weggelaufen hier, ne? Wie kommt das?
Ja, wie kommt das? Es gab ein Studium, das hat mich schon so ein bisschen in die Welt geführt und dann habe ich erste Erfahrungen in der Unternehmensberatung gesammelt. Über den Weg bin ich sozusagen in den Norden gekommen. Und war dann anschließend 10 Jahre in verschiedenen Managementfunktionen im Maschinenbau tätig, bei einem großen Maschinenbauer hier in Hamburg, bevor ich mich vor ja jetzt schon einiger Zeit als Organisationsberater selbstständig gemacht habe. Und heute begleite ich Unternehmen dabei, Veränderungen zu gestalten und Veränderungsprozesse zu gestalten.
Wie lange warst du im Maschinenbau unterwegs? Das war gar nicht so wenig, ne?
Nee, insgesamt 10 Jahre, verschiedene Funktionen. Genau, und die letzten ja gut 5 Jahre, insbesondere im Vertrieb und im After Sales, also vor allen Dingen im After Sales. Und ja, habe mich da halt viel mit Geschäfts- und Prozessoptimierung darum gekümmert, war dafür das Europageschäft zuständig. Ja, und da natürlich auch viel mit Digitalisierung, also angefangen von Flottenmanagement-Tools, Einführung von SAP-Systemen, Salesforce und alle möglichen anderen Tools zur Optimierung des After-Sales-Geschäfts. Und so ist so ein bisschen so die Verbindung oder dann auch so da schon der Fokus zum Thema Digitalisierung entstanden.
Ja, das ist ja auch so diese Connection, die, als wir uns dann über den Weg gelaufen sind, resoniert hat zwischen uns, ne? Also diese Kombination aus, wir haben auch immer wieder diese Organisationsthemen und diese Management-Themen einerseits, aber dann jetzt speziell in dir auch noch das Wissen um After-Sales dazugekommen ist und die praktische Erfahrung, wo wir ja gerade mit Smart Square auch stark unterwegs sind und viele Digitalisierungsprojekte machen.
Ja, absolut. Und das war bei mir auch so ein bisschen der Aufhänger, weil ich halt gemerkt habe in dieser sozusagen in der Management-Tätigkeit, dass es bei so der Umsetzung von solchen Projekten dann halt einfach auch viel darauf ankommt, wie verankere ich letztlich solche Projekte in der Organisation. Das ist jetzt vielleicht erstmal, klingt es relativ profan. Natürlich muss man irgendwie gucken, wie man da die Organisation mitnimmt. Aber in der Realität habe ich dann zumindest festgestellt, dass es häufig gar nicht so einfach ist. Und ich habe mich dann einfach da immer mehr mit beschäftigt, wie Organisationen auch funktionieren. Auch nicht nur, wie die eigene Organisation funktioniert, sondern letztlich, wie im Grunde alle Organisationen funktionieren. weil da kann man vielleicht sozusagen schon mal so einen kleinen Teaser, was vielleicht wir zukünftig oder jetzt im gleichen Gespräch noch diskutieren, durchaus Schnittmengen erkennen oder sehen, womit viele Organisationen zumindest Themen haben, insbesondere wenn es ums Thema Digitalisierung geht.
Auch für den Projektbeobachter, als den ich mich jetzt hier mal positioniere, der da nicht so sonderlich gezielt drauf achtet, auf diesen Themenbereich, muss ich ja sagen, du siehst immer wieder Überschneidungen. Ne? Also es sind immer wieder ähnliche Themen und Mechanismen, die greifen, und das ist ziemlich unabhängig davon, ob du da bei einem Einzelhändler, bei der Versicherung oder irgendwo Maschinenbau unterwegs bist. Aber ja, vielleicht auch ein paar Spezialitäten. Ja, wie viel Maschinenbau steckt heute noch in dir drin, so in deinen aktuellen Aufträgen? Bist du auch noch in der Branche unterwegs oder hat sich da komplett rausgetragen?
Nee, gar nicht. Also das ist mal mehr, mal weniger. Es gibt natürlich auch mal Aufträge im Maschinenbau, aber ich bin da jetzt auch nicht sozusagen spezialisiert auf den Bereich. Bringe da natürlich relativ viel Wissen mit, aber berate halt auch ja grundsätzlich Organisationen. Das kann auch öffentliche Verwaltung sein, aber halt schon auch viel Unternehmen, aber auch mal den Maschinenbau. Ja, und persönlich habe ich einfach immer noch ein großes Interesse daran. Ich glaube, es geht vielen auch der Leuten, die hier zuhören, so, wenn man irgendwie einmal mit so echten Produkten irgendwie zu tun hatte und sich mit Maschinen und sowas auseinandergesetzt hat, das begeistert natürlich schon. Ja, von daher finde ich das immer noch total spannend. Und auch gerade dieses ganze Thema Service und Kundenorientierung im Service finde ich immer noch ein ganz faszinierendes Thema. Und ja, freue mich immer, wenn ich da mal wieder sozusagen Kontakt zu habe. Das war ja auch so ein bisschen der Aufhänger, wie wir uns kennengelernt haben, wo ich dann auch wieder gemerkt habe, wie spannend das ist, sich so mit den täglichen Problemen in der Branche auseinanderzusetzen und den Herausforderungen.
Endlich wieder Produkte, an denen man sich den Kopf stoßen kann.
So, genau.
Ja, geht als Software-Mensch ja irgendwie genauso, ne? Das ist immer wieder faszinierend, wenn du mal was hast, was du anfassen kannst, was zisch und pft macht und wo am Ende Sachen rauskommen, mit denen man was anfangen kann. Hat schon eine ganz besondere Faszination, die Branche, ne? Macht einfach Spaß, das zu gucken. Kombinieren auch mit anderen Fachgebieten, wie man das
macht. Ja.
Jetzt haben wir schon hier über diesen Begriff, über den Organisationsbegriff angefangen, so ein bisschen nachzuphilosophieren, aber wir haben noch gar nicht so ganz genau geklärt, was meinen wir damit eigentlich? Die Organisation, das klingt ja auch sehr abstrakt. Aber warum ist das etwas, womit man sich beschäftigen sollte, aus deiner Sicht?
Ja, also du hast das jetzt schon ganz interessant ausgedrückt mit sozusagen die Organisation, weil das ist so eine der Tatsachen, die ich immer wieder auch in meiner Beratungstätigkeit feststelle, dass natürlich viele Personen und auch Menschen, die in Verantwortung stehen und Projekte umsetzen, natürlich schon sich bewusst sind, dass es nicht nur um die technische Umsetzung beispielsweise von einer SAP-Einführung geht, sondern dass es da irgendwie andere Aspekte, das tituliert man dann gerne mal irgendwie unter Change Management, braucht, um die Organisation letztlich mitzunehmen oder sie halt auch merken, dass Dinge an der Organisation auf eine Art und Weise abprallen bei solchen Veränderungsprozessen. Was interessant ist, dass ja eigentlich jeder von uns irgendwie in Organisationen lebt oder arbeitet oder lebt vielleicht weniger, aber arbeitet und trotzdem die wenigsten wirklich verstehen, wie die Wirkungsmechanismen von solchen Organisationen sind. Es gibt der eine oder andere, gerade aus Bielefeld kommt, hat schon mal den Namen Niklas Luhmann gehört, ein Professor an der Universität Bielefeld, ein damaliger, einer der führenden Systemtheoretiker, der sich halt auch viel mit solchen Themen beschäftigt hat. Und der hat mal den schönen Satz gesagt, dass Organisationen dazu neigen, sich selber zu vergessen. Das ist vielleicht ein bisschen abstrakt, aber gibt eigentlich ein ganz schönes Bild davon, dass eigentlich jeder irgendwie so ein bisschen Gefühl dafür hat, was das ist, aber keiner so richtig die Mechanismen durchblickt. Und darum geht es im Grunde dann auch, Unternehmen dabei zu unterstützen, einfach ja sich ein bisschen besser selber zu verstehen und letztlich dadurch auch erfolgreicher zu sein.
Fun Fact am Rande, ich bin ja gar nicht Bielefelder, auch wenn Smartsquare hier in Bielefeld ist, sondern Oerlinghauser. Und Niklas Luhmann ist ein Sohn der Stadt Oerlinghausen.
Ah, guck mal, das ist wieder was gelernt heute.
Ja, überall seine Spuren hinterlassen, bis hin zur Benennung des örtlichen Gymnasiums.
Okay.
Wie viel hat das mit Macht zu tun? Das ist ein schwieriges Wort, ne? Das ist sofort so, ja. Alarmstimmung. Macht ist ja irgendwie immer so auch negativ konnotiert. Mein Gefühl ist, dass es immer irgendwie auch sofort um Macht geht, wenn man anfängt, über Organisationen zu sprechen.
Ja,
Hierarchie und Macht.
Genau, also es gibt natürlich formale Macht, also es gibt einfach sozusagen in Organigramm definierte Macht, die Weisungsbefugnisse zum Beispiel enthält, aber es gibt natürlich auch informale Machtstrukturen in Organisationen, das kennen wir alle, also es gibt sozusagen dann vielleicht die Person, die ist vielleicht im Organigramm gar nicht derjenige oder diejenige, die jetzt ganz oben steht, aber trotzdem ist die Person vielleicht diejenige, die man auf jeden Fall immer fragt, bevor man irgendwelche Projekte umsetzt oder die sozusagen einfach Entscheidungen stark mit definiert oder mit beeinflusst und im Grunde starke informale Macht hat. Und wenn man nochmal jetzt schon mal auf das Thema Digitalisierung guckt, ist das einfach ein Aspekt, den man häufig beobachtet, dass durch Digitalisierungsprojekte Machtverhältnisse sich verschieben. Also Abteilungen, die vielleicht durch neue Digitalisierungsvorhaben wichtiger werden. Es gibt vielleicht andere Abteilungen, die weniger wichtiger werden. Dadurch sozusagen verschieben sich natürlich Machtverhältnisse. Und da muss man einfach damit rechnen, dass entsprechend Reaktionen daraus folgen. Also dann reden wir über Mikropolitik und über sozusagen Machtspielchen im Hintergrund, die vielleicht versuchen, diese Vorhaben dann auch zu torpedieren. Und das sind dann zum Beispiel Dinge, wo es durchaus hilfreich ist, sich dessen bewusst zu sein, bevor man digitale Veränderungsprozesse einleitet und die auch einfach vorauszudenken und dann entsprechend darauf reagieren zu können.
Ist das bei Digitalisierungsprojekten besonders ausgeprägt, ausgeprägter als bei anderen Dingen, die Einflüsse auf Prozesse haben?
Soweit würde ich jetzt, glaube ich, nicht gehen. Ich glaube, wo Digitalisierungsprojekte sich natürlich schon, kommt ja auch dann immer stark auf die Größe an und den Umfang, über den wir da reden. Aber Digitalisierungsprojekte haben ja in der Regel die Idee oder den Ansatz, formale Strukturen zu verändern oder zu digitalisieren. Das heißt, wir haben irgendwie einen formalen Prozess, einen Einkaufsprozess, der heute analog passiert, der auch meistens bei so Digitalisierungsthemen dann häufig nach einer gewissen Wenn-Dann-Logik funktioniert. Also solche Prozesse sind halt immer sehr gut geeignet für Digitalisierung, weil es dann relativ einfach ist, das in sozusagen Einsen und Nullen zu kippen und zu sagen, wenn das passiert, mache dies, liebe Maschine. Jetzt mal so ganz einfach ausgedrückt. Und diese formalen Strukturen, wenn die verändert werden, das führt halt zu solchen Reaktionen. Aber solche formalen Strukturen können natürlich genauso durch auch nicht digitale Prozesse verändert werden. Also schönes Beispiel, wenn wir irgendwie über Strategieprozesse reden, wo man auf einmal sagt, so, wir haben jetzt einen anderen Fokus in unserer Ausrichtung. Das hat möglicherweise Auswirkungen auf Entwicklungsprozesse. Und auch da wird es natürlich Gewinner und Verlierer geben. Also von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass Digitalisierung da besonders ausgeprägt ist. Aber Digitalisierung berührt halt schon sehr viele Themen in den Organisationen, also angefangen von Formalstrukturen, aber auch Informalität, ja.
Und mein Gefühl ist, dass Digitalisierung auch viel für Transparenz sorgt, wo manchmal noch keine Transparenz war. Das manchmal sogar als Nebeneffekt. Das ist gar nicht so das Ziel, Dinge messbar zu machen, ne? Also der Auftrag lautet nicht, mach ein Dashboard, anhand dessen ich die Performance meiner Serviceabteilung messen kann, sondern der Auftrag lautet, hui, wir müssen besser darin werden, auf dem Wissen, was wir schon mal gesammelt haben, zukünftig aufzubauen. Darum sammeln wir es, machen es nutzbar. Dann passieren Dinge, mit denen wir gar nicht so rechnen, sage ich mal, als Techniker und so als Leute, die halt auf diese Prozessverbesserung schauen. Nämlich, dass auf einmal Sachen sichtbar werden, von denen mancher dachte, dass sie für immer unterm Teppich bleiben, was zu Verschiebungen führt. Ist das was Generelles oder sind das so Einzelbeobachtungen von mir? Kannst du das irgendwie einordnen?
Also, nee, da würde ich schon sagen, das ist was man sehr häufig beobachtet. Also klar, Digitalisierung sorgt natürlich für Transparenz. Das ist ja letztlich auch in Teilen Sinn und Zweck solcher Vorhaben. Also
steht immer wieder sehr hoch auf der Liste der Ziele, die das Unternehmen damit eigentlich verfolgt. Transparenz, also Nachvollziehbarkeit, Wiederverwendbarkeit.
Ja. Genau, also das ist ja sozusagen auch häufig so, dass einfach dann auch Geschäftsführende, die haben natürlich dann auch ein Interesse daran, irgendwie einen genaueren Durchblick zu haben, vielleicht mit der Hoffnung verbunden, dadurch besser steuern zu können. Ob das dann immer so der Fall ist, das musste man sich dann im Einzelfall nochmal angucken. Aber natürlich sorgt Digitalisierung insofern dann für Transparenz, weil einfach diese Prozesse erstmal transparent gemacht werden. Interessant wird es dann immer, und das ist in der Regel die Realität, dass Prozesse in Unternehmen natürlich nicht nur aus formalen Prozessen bestehen. Also dass sozusagen das Organigramm oder die Strategiebeschreibung oder irgendwelche Prozessabläufe, die irgendwo mal formal festgelegt worden sind, dass das sozusagen die Realität abbildet, wie dann diese Prozesse auch wirklich passieren, sondern wir kennen das ja alle. Jedes Unternehmen lebt letztlich ja auch davon und der Laden bleibt im Grunde am Laufen durch genau nicht formale Prozesse, also so sozusagen Informalitäten, so Schmiermittel, der kurze Dienstweg, Themen so, wo man sagt, ja, das machen wir mal, das steht da zwar so, aber eigentlich machen wir das anders, einfach um da auch effektiver und schneller zu sein. Und wenn man dann in Digitalisierungsprojekten hingeht und sagt, wir wollen jetzt diese ganzen Themen sozusagen in formale Strukturen gießen, dann kriegt man möglicherweise auf verschiedenen Ebenen Probleme. Also zum einen kann es natürlich passieren, dass Teile dieser Informalität gar nicht besprechbar sind, weil sie zum Beispiel den Formalstrukturen sozusagen widersprechen oder vielleicht auch denen sozusagen die konterkarieren oder vielleicht sind es auch Themen, die offiziell gar nicht erlaubt sind. Das kann man natürlich dann nicht einfach sozusagen in der Öffentlichkeit machen und noch weniger in einen formalen Prozess stecken. Das ist sozusagen das eine. Und das andere ist das, was ich gerade schon angesprochen habe, dass viele dieser Prozesse halt gerade wegen der Informalität häufig gut funktionieren. Und wenn man die sozusagen jetzt durch den formalen Prozess einer Digitalisierung, also nehmen wir nochmal das Beispiel, ich habe selber wie gesagt, lange im Service gearbeitet, hatten wir das Thema des Bestellprozesses für Teile auf die Kundendienstwagen unserer Techniker. Und wo man einfach den Wunsch hatte, diese Bestellprozesse effektiver zu gestalten, weniger Materialverbrauch, weniger Lagerungshaltungskosten und all diese Geschichten. Und man dann im Grunde über das Bestelltool ja harte Grenzen gesetzt hat darin, was der Techniker wie bestellen kann. Dass beispielsweise nur bestimmte Teile nur geliefert wurden, wenn offiziell die Bestände im Kundendienstwagen ein bestimmtes Level unterschritten haben. Das kann aber natürlich dazu führen, dass das nicht unbedingt der Realität entspricht. Das heißt, es gab Situationen, wo der Techniker sozusagen trotzdem dieses Material vielleicht gebraucht hätte oder sich das sozusagen auf Lager gelegt hat im Kundendienstwagen, um dann im Zweifelsfall schnell einsatzfähig zu sein beim Kunden, wenn er da ist. Das ist vielleicht aus Gründen der sozusagen Kostenoptimierung in der Lagerhaltung nicht optimal, aber es ist natürlich optimal in Bezug auf die Kundenzufriedenheit. Und wenn ich jetzt hingehe und das sozusagen in ein hartes digitales Softwaresystem gieße und er keine Möglichkeiten mehr hat, so diesen kurzen Dienstweg in Anführungsstrichen umzusetzen, muss man sich immer halt fragen, ob man dann mehr gewinnt, als man verliert. Hm. Und das sind dann genau solche Beispiele, wo sozusagen Transparenz und auch das Thema Flexibilität dann, ja, man sich zumindest genau angucken muss, was man sich damit einhandelt.
Hm. Ja, total spannend, weil das ist eigentlich so ein andauernder Eiertanz, den wir in den Projekten haben. Dieser Wunsch nach Nachvollziehbarkeit und Formalisierung auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann aber auch wiederum, also ganz praktisch in den Softwarelösungen so viel Flexibilität zu haben, dass auch immer wieder anders gehandelt werden kann. Und ein Spannungsfeld, das da existiert in meiner Wahrnehmung, ist ganz oft, dass zwischen der Sicht von oben, ich spreche jetzt mal bewusst hierarchisch, also man schaut drauf, man will so Command and Control und überwachen und man hat so einen Grundverdacht, dass die Mitarbeitenden eigentlich gar nicht so das Beste für das Unternehmen und die Kunden wollen, auch wenn es meist so nicht ausgesprochen wird. Aber eigentlich, wenn man da mit den Leuten spricht, warum Dinge so laufen, wie sie laufen, dann ist das immer eigentlich aus den besten Motiven heraus, etwas Gutes zu tun für die Gesamtorganisation, für den Kunden und funktioniert unterm Strich auch häufig erstaunlich gut. Natürlich ist jetzt nicht alles, was gut gemeint ist, dann am Ende auch gut im Ergebnis und im Gesamtresultat. Und das herrscht dann ja auch so eine lokale Optimierung vor. Da muss man auch mal auf das ganze große Ganze schauen. Aber ich finde das sehr spannend, beides miteinander zu kombinieren und dann auch so abzubilden, dass du so das Beste aus beiden Welten hast. Ne? Da gibt es auch nicht so einfache Wenn-Dann-Lösungen, hast du das gerade beschrieben, in jedem Fall. Das bringt uns ein bisschen zu dem Thema Kultur, oder? Unternehmenskultur auch, wie man damit umgeht. Ist das ein Begriff, mit dem du was anfangen kannst? Ich finde den immer ein bisschen schwierig. Das ist ein bisschen bullshitty besetzt, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Aber irgendwie gibt's das ja.
Naja, also für mich ist Kultur überhaupt nicht negativ besetzt. Ich habe ja gerade schon mal so ein paar Sachen gesagt, welche Funktionalitäten Kultur auch für Organisationen haben. Also es ist einfach ein zentral wichtiger Aspekt von Organisationen. Und wie gesagt, da geht es jetzt nicht damit darum zu sagen, wir gehen irgendwie alle nett miteinander um oder wir gehen nicht nett miteinander um oder sozusagen auf dieser menschlichen Ebene, sondern das sind einfach häufig wirklich Strukturen, informale Strukturen, die aber dafür sorgen, dass das Geschäft läuft, wie es läuft. Ich finde, der Begriff ist insofern manchmal ein bisschen schwammig oder schwierig, weil ich glaube, es ist manchmal ein bisschen, ja, das Verständnis darüber, wie man Kultur beeinflussen kann oder wie man das anspielen kann.
Ja, das ist doch einfach, oder? So Poster aufhängen und so und
genau, jetzt sind wir alle
mal, gratis verteilen.
Genau, wir werden jetzt alle ganz innovativ. Ja, das ist nämlich genau so ein bisschen die Herausforderung. Also wenn man Informalität oder Kultur als Informalität definiert, so wie ich das jetzt gerade getan habe, dann ist es halt auch klar, dass man die nicht einfach anordnen kann. Du kannst natürlich nichts Informales einfach anordnen, sondern Informalität oder in dem Fall Kultur entsteht sozusagen als Reaktion auf formale Strukturen. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Ich will jetzt irgendwie auch kein organisationssoziologisches Proseminar halten, aber wenn man sozusagen diese Perspektive einnimmt, zu sagen, wenn wir Organisationskultur verändern wollen, dann müssen wir uns eigentlich darüber Gedanken machen, wieso entsteht sie oder woraus entsteht sie? Weil Kultur ist letztlich immer eine Reaktion auf Verhältnisse, die in Organisationen da sind. Und deswegen ist dann der schlauere Weg eigentlich zu sagen, wir befassen uns mit den Strukturen und versuchen, die so zu verändern, dass entsprechend als Reaktion darauf ein anderes Verhalten der Menschen in den Organisationen passiert. Dann sind wir nämlich auch nicht mehr bei sozusagen hehren Appellen an irgendwelche kulturellen Aspekte oder kulturellen, ja, sozusagen Ideen, sondern dann sind wir bei relativ hart kodierten Managementmethoden und der Art und Weise, wie man mit diesen Themen umgeht. Und das ist natürlich bei Digitalisierung ein total wichtiges Thema oder ein großes Thema. Wir haben das Thema Sichtbarkeit angesprochen, wo Digitalisierung einfach Sichtbarkeit schafft. Und letztlich aber auch die Frage, wie geht man dann damit um, wenn Digitalisierung solche ja bisher verborgenen Aspekte letztlich sichtbar macht?
Wenn ich das jetzt ein bisschen weniger theoretisch akademisch aufsetzen würde, wie du es am Anfang formuliert hast, könnte ich auch sagen, das ist so eine Art Root-Cause-Analyse, oder? Also ich schaue mir irgendetwas an, wie es ist, was mir so nicht gefällt. Also beispielsweise Mitarbeiterverhalten, wenn eine Kundenreklamation beantwortet wird. Und statt jetzt die Anweisung zu geben, habt mal hier bessere Laune und seid ein bisschen positiver und das auf ein Poster zu drucken, schaue ich mir halt sozusagen das Ergebnis an, frage mich, wie ist es dazu gekommen, was sind die auslösenden Faktoren gewesen und komme dann vielleicht irgendwann zu den durch meine Managementmethoden und meine Handlungsfähigkeit als Chef viel besser beeinflussbaren Themen, wie zum Beispiel, für was wird jemand bestraft oder für was wird jemand belohnt oder wie gut sind die Werkzeuge, die ich dafür zur Verfügung stelle und solche Themen. Ne? Also schon eine sehr systematische, strukturierte Vorgehensweise letztendlich. Analyse, die zu einer Schlussfolgerung führt, was ich ändern soll. Und dann kann ich auch beobachten, wie das funktioniert letztendlich.
Absolut. Und um bei deinem Beispiel zu bleiben, wenn wir jetzt da sozusagen den Mitarbeiter in der Niederlassung haben oder im Kundenservice, natürlich kann jeder mal einen schlechten Tag haben. So, das ist ja klar. Aber wenn man sozusagen merkt, dass das strukturelle Themen sind, die immer wieder auftauchen und die vielleicht auch nicht nur bei einer Person auftauchen, sondern die sozusagen in der Breite auftauchen als Thema. Da muss man sich natürlich mal fragen, was sind denn möglicherweise sozusagen strukturelle Gegebenheiten, die das irgendwie beeinflussen oder fördern. Und das sind dann eher Themen, auf die man sich mal konzentrieren müsste. Also keine Ahnung, vielleicht sind die unterbesetzt, vielleicht ist die Technikausstattung nicht die richtige, vielleicht sind die Produkte oder die Produktwerbeprospekte sozusagen immer nicht gut geschrieben, so dass die Kunden ständig irgendwie mit komischen Fragen kommen. Also da kann man ja ganz viele Sachen sich überlegen. Aber genau darum geht's dann einmal, dem sozusagen auf den Grund zu gehen. Und das ist mir halt auch ganz wichtig, davon wegzukommen, das den Menschen anzukreiden. Also sozusagen das in menschlichen Fehlverhalten festzulegen, weil letztlich ist es natürlich einfach, auch als Führungskräfte oder als Management zu sagen, ja, die wollen nicht, die sind irgendwie unwillig, die sind veränderungsunwillig, Die haben das nur nicht richtig verstanden. Und stattdessen, und da sind wir dann letztlich wieder dabei, was ist dann auch die Verantwortung für Führungskräfte oder für Management, für Geschäftsführungen, sich dann aber genau sozusagen in die Tiefen zu begeben, das ist natürlich total anstrengend, und den wirklichen Gründen auf den Grund zu gehen. Aber genau darum geht es, und nur so wirst du letztlich auch nachhaltig eine Veränderung erleben, weil man muss ja auch immer sehen, also wie sind Organisationen gebaut? Organisationen sind ja letztlich immer so, oder sollten so gebaut sein, dass die auch sozusagen von den Menschen unabhängig funktionieren. Also natürlich bestehen Menschen irgendwie aus Organisationen irgendwie aus Menschen, aber trotzdem sozusagen die Menschen sind ja auch, morgen geht der eine oder morgen geht die andere wieder und jemand wird befördert oder es gibt sozusagen Austausch, gibt Veränderungen und die Organisationen und die Strukturen müssen ja so gestaltet sein, dass das unabhängig davon funktioniert. Ich finde, bestes Beispiel ist immer so, gerade so im Bereich Führungskräfte und Führungskräfteentwicklung, dann geht es irgendwie darum, den Leuten zu erklären, wie funktioniert gute Führung, und dann werden sie in irgendwelche Coachings und Management-Führungsseminare geschickt, wo sie irgendwie irgendwelche Dinge lernen, wie sie vielleicht irgendwie achtsamer mit den Mitarbeitern umgehen, und dann kommen sie aber zurück in ihre Organisation und sind aber in denselben sozusagen Strukturen, in denen sie vorher halt auch waren. Und dann bringt ihnen auch das sozusagen der tollste Führungsstil nichts, wenn sie immer wieder an die Grenzen der Organisation stoßen. Und das ist letztlich dann auch Managementaufgabe, sich diesen Themen zu widmen.
Das kommt mir und unserer Denkweise, mit der wir an Softwareentwicklung rangehen in den Kundenprojekten, sehr gut entgegen, ne? Weil eigentlich versuchen wir da immer dasselbe zu tun, so von der Wirkung her zu denken und zu schauen, was ist so die Kette, die vorher passiert, ne? Also du kriegst ja schnell irgendwelche Anforderungen gesagt, so das neue System soll jetzt dies und das tun, und das ist immer da, wo wir einmal Stopp sagen und fragen, warum? Was ist das finale Ziel letztendlich? Und dann kommst du mit diesem Weiterfragen, ne, so nach dem dritten, vierten Warum, kommst du üblicherweise dann tatsächlich zum Kern der Sache. Und da stecken oft auch so, ja, so Strukturen, wie du sagst, dahinter, so komplette Strukturen von Kompetenzen, von Daten. Das, also kommt ja alles zusammen dann letztendlich,
ja, ne? Ja, also auch wenn man jetzt auf Digitalisierungsprojekte guckt, so wie du es jetzt gerade erwähnt hast, also ich glaube, diese Frage nach dem Warum ist ganz wichtig, die am Anfang mal zu stellen. Also weil letztlich ist es ja immer die Frage auch, warum will man denn eigentlich dieses Thema digitalisieren, oder warum will man dieses Projekt? Also da geht es ja nicht darum, also ja, vielleicht will man auf der Schauseite nach außen auch irgendwie innovativ wirken und man will sozusagen seinen Shareholdern zeigen, wir sind da irgendwie, gehen da voran, und das ist irgendwie, macht sich auch gut im Unternehmensprospekt und so Geschichten. Aber letztlich ist ja der Grund, warum man digitalisiert, also da gibt es ja immer irgendeinen Schmerz dahinter. In der Regel gibt es irgendeinen Schmerz, der sozusagen in der Organisation vorhanden ist, weil irgendwas nicht so funktioniert, wie man das möchte. Und man sich jetzt da sozusagen die Hoffnung damit hat zu sagen, wenn wir diesen Prozess beispielsweise digitalisieren und vielleicht auch anders strukturieren, dann können wir diesen Schmerz lösen. Und ich glaube, bei vielen Unternehmen ist es so, dass es schon daran mangelt, sich darüber bewusst zu werden, warum mache ich das denn eigentlich? Also was ist wirklich der Schmerz? Und das ist dann nicht das Ergebnis, also es ist sozusagen nicht der mangelnde Umsatz, sondern die Frage, was liegt dahinter? Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die man sich halt am Anfang stellen muss bei solchen Projekten.
Ja, so gesehen machen wir dann ja schon fast ein klein wenig Organisationsberatung, wenn wir in den Projekten diese Fragen stellen. Wird mir gerade klar, und versuchen, das alles herauszuarbeiten. Was jetzt mal so aus unserer Sicht als Dienstleister und Softwareanbieter ja auch aus dem reinen Selbstzweck geboren ist. Ganz ehrlich, ne? Also im Grunde genommen könnte es uns ja eigentlich egal sein, was wir da programmieren und zu welchem Zweck, wenn man uns sagt, was man haben möchte. Aber die Erfahrung über viele Jahrzehnte jetzt halt irgendwie gezeigt hat, das geht halt dann sehr oft schief, oder also auch wenn es nicht krawallmäßig scheitert, aber trotzdem sind am Ende irgendwie alle unzufrieden, und dass diese Probleme, dass so einzelne Querschläge hast in der Organisation, dass schon geringste Hürden nicht genommen werden, die du ja auch immer wieder hast. Und du fragst dich, warum sind da alle so passiv, aggressiv in deinem Projekt oder drumherum, dass wir das halt sehr gut dadurch adressieren können, dass wir diese Warum-Fragen stellen, dass wir immer wieder reingehen. Ich meine, das sind natürlich auch Projektmanagement-Methoden, die lernt man irgendwann mal so. Aber wenn man sie einfach nur mechanisch anwendet, dann schaffen sie halt auch nicht so sehr viel Verbesserung. Aber wenn du wirklich reingehst und immer wieder darüber redest, wir machen das jetzt, weil Ja, da gibt es diese Potenziale und die müssen wir mittelfristig heben, weil so und so und so. Und deine Rolle da drin ist bitte so und so. Wir brauchen dich, weil. Also manchmal fühlt man sich so ein bisschen mehr wie der Erklärbär, als der Mensch jetzt eigentlich die Software da bauen soll. Aber ich nehme mal jetzt aus dem Gespräch mit, das ist eigentlich genau das, was man braucht, damit die Kultur eine Chance hat, diese digitalen Werkzeuge, die wir da reinbringen, halt auch aufzunehmen, ne? Mit einzubauen in sich selbst irgendwie, die informalen Prozesse vielleicht auch ein Stück weit anzupassen, damit das da reinpasst.
Ja, und ich würde noch einen Schritt weitergehen. Also ich glaube, es ist natürlich, also die Frage nach dem Warum ist, glaube ich, super wichtig und super, dass ihr die stellt. Das sozusagen ist, glaube ich, schon mal mehr als viele andere in dem Bereich machen, weil du hast es gesagt, letztlich müsstet ihr ja nur euer Produkt verkaufen und danach ist mir irgendwie auch so ein bisschen egal. So, sondern das ist anders, sonst letztlich auch darum geht, die nachhaltig erfolgreich zu implementieren und den Leuten zu erklären, warum man das macht. Das ist, glaube ich, auch essentiell. Und darüber hinaus, glaube ich, und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, ist es aber, glaube ich, einfach super wichtig, bei dieser Einführung auch noch stärker zu verstehen, wie wird sich das auswirken auf die Organisation. Also wenn wir zum Beispiel nochmal diesen Einkaufsprozess, wir digitalisieren jetzt unsere Einkäuferprozesse, dann wird sich natürlich der einzelne Einkäufer fragen, was gewinne ich durch das Tool oder was verliere ich dazu? Und natürlich wird er sich darüber sozusagen in der Kaffeeküche mit den Kollegen austauschen. Und dann wird halt dieses Digitalisierungsvorhaben wird halt sehr schnell Gegenstand von solchen mikropolitischen Diskussionen. Und ich glaube, das ist super wichtig, genau da hinzugucken und das vorzudenken. Und das tun halt viele nicht. Das ist natürlich auch anstrengend und es kostet Zeit. Das ist natürlich auch ein Faktor, den viele auch dann vielleicht vermeintlich nicht haben. Leider ist es so, dass sie das meistens irgendwann wieder einholt im Laufe des Prozesses. Also es ist vielleicht im ersten Schritt dann erstmal ist man vielleicht einen Tick schneller und ist schneller am Handeln. Aber in der Regel kommen dann irgendwann die Keule und die Stolpersteine, die man halt vorher nicht aus dem Weg geräumt hat. Und die sind dann einfach umso ärgerlicher, umso weiter das Projekt fortgeschritten ist. Das kenne ich halt auch aus eigener Erfahrung. Und im schlechtesten Fall werden diese Projekte dann einfach zwischen diesen Machtspielen zerrieben. Und dann hat man halt sozusagen am Ende nichts gewonnen. Und das ist aber letztlich halt dann auch die gute Nachricht an alle Entscheiderinnen und Entscheider. Sowas kann man halt managen und sowas kann man steuern. Und sowas kann man sozusagen sich vorher bewusst machen. Ja, und ich glaube, das wird einfach maßgeblich zum Erfolg von solchen Projekten dann auch beitragen, wenn man das tut.
Ja, an Mikropolitik scheiternde Projekte oder gar nicht Projekte, kann man gar nicht sagen, Produkte, Produkteinführungen im digitalen Bereich sehen wir auch noch hier und da. Tatsächlich ist es gar nicht lange her, dass wir noch so einen Fall hatten. Da hat ein digitaler Vordenker im Unternehmen, der ist sehr stark vorausgegangen, hat uns da wirklich auch überrascht durch den Tatendrang und die Geschwindigkeit. Und boah, wir waren total happy hier, weil wir einen wunderschönen Proof of Concept gebaut haben und ja, also wirklich alle begeistert waren, ne? Inklusive des Vertriebs, der normalerweise immer so ein bisschen schwierig ist abzuholen, der das später dann mal verkaufen muss an die Kunden. Waren da etwas zu euphorisch, haben die Augen nicht weit genug aufgemacht, haben nicht gesehen, dass es noch Befindlichkeiten gibt, zum Beispiel in der internen IT. Oder auch in der Frage, wie verkauft man denn diese tollen digitalen Produkte hinterher? Wir haben noch gar keine Prozesse dafür. Wir können das nicht mal als Artikel im ERP anlegen. Mhm. So, rein sachlich betrachtet, halt fachliche Aufgaben, die man lösen muss, ne? Alles nicht schlimm. Kann man im Notfall auch per Dekret lösen. Aber letztendlich haben diese ganzen Dinge, die sind als Schwierigkeiten vorgetragen worden und sind als Sand ins Getriebe gekommen und haben dann dazu geführt, dass das Gesamtvorhaben, was dann durchaus eine Einführung über mehrere Jahre am Ende gewesen wäre, knirschend zum Stehen gekommen ist. Mhm. Also passiert immer wieder mal sowas auch. Werde ich in Zukunft noch etwas aktiver drauf achten. Nach unserem Podcast hier heute.
Ja, und auch da, also nochmal das, was wir gerade gesprochen haben, also wenn es da jetzt um sozusagen digitale Produkte geht oder digitale Touchpoints aufbauen, würde ich auch erstmal die Frage stellen, ja, warum denn eigentlich? Warum brauchen wir denn digitale Touchpoints? Und Und dann im Grunde wirklich einmal ganz strukturell vorzugehen und zu gucken, okay, was sind die organisatorischen Auswirkungen? Was, wenn wir das so machen, was bedeutet das? Was bedeutet das für die Abteilung, für die Abteilung, für die Abteilung? Was bedeutet das für den Vertrieb? Wie verändern sich Strukturen? Wie verändern sich Entscheidungsprozesse? Wer hat auf einmal was mitzureden, der vielleicht, oder wer hat jetzt nichts mehr mitzureden, der früher vielleicht was mitzureden hatte? Und auch so ein bisschen das Thema, was wir eben hatten, wo werden Informalitäten, die früher einfach so gemacht wurden, wo kommen die auf einmal dadurch unter Druck? Und ich glaube, wenn man sich diese Fragen stellt, dann kommt man auch relativ schnell auf mögliche Stolpersteine. Also von daher, ich glaube, wenn man sozusagen dieses Vorgehen hat oder zum Beispiel, du hast eben dieses digitale Produkt auch angesprochen, also ich kenne das selber noch bei mir aus der Vertriebszeit, unsere Verkäufer hatten häufig keinen Bock auf digitale Produkte, weil das waren sozusagen, das waren kleine Margen, das war total aufwendig, die zu verkaufen. Da waren sozusagen, die Bestellprozesse waren nicht ausgereift. Also das heißt, sie hatten immer die Befürchtung, wenn ich das dem Kunden verkaufe und der dann am Ende wirklich Ja sagt, dann kriegen wir das hinten im Backoffice gar nicht vernünftig aufgegleist, dass die Dinger dann auch kommen. Da verkaufe ich lieber das sozusagen bekannte Produkt, wo ich sozusagen weiß, wie ich damit umgehe. Und das sind dann ja genau solche Themen, die man halt einfach vordenken muss und wo man Antworten drauf finden muss. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach deutlich größer, dass man solche Projekte auch erfolgreich umsetzt.
Was ich mir jetzt gerade noch so frage, ist, auch so retrospektiv über unsere Projekte, ist der Maschinenbau besonders anfällig für so ein Thema? Also sehr technisch, strukturiert, ingenieursmäßig, vorgehend. Man knobelt gerne auch so ein bisschen für sich an Problemen. Man sucht immer nach der 100% perfekten Lösung. Jetzt hast du schon gesagt, das kann man da ja auch machen, sollte man noch tun. Es gibt auch diese Analysewerkzeuge. Also ich werde das echt jetzt auch mal versuchen, in unseren Werkzeugkoffer hier aufzunehmen, was du gerade beschrieben hast. Da müssen wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Aber so der Veränderungsprozess an sich, ist das vielleicht bei so Menschen, die sehr technisch, ingenieursmäßig arbeiten, schwieriger, als wenn ich eine normale also eine andersartige kaufmännische Organisation einfach nur nehme?
Ja, interessante Hypothese. Also kann natürlich jetzt nicht alle Leute über einen Kamm scheren, aber ich glaube...
Doch, Attacke, das macht man heutzutage so.
Ja, also ich kann dem durchaus was abgewinnen, der Argumentation. Also ich glaube einfach, dass in Unternehmen, wo dann häufig ja auch Projekte sehr strukturiert durchgeführt werden, also wo das einfach sehr klare Abfolgen gibt, gerade im Maschinenbau oder in der Entwicklung, braucht es das ja auch. Da gibt es ja auch sozusagen gewisse Kriterien, die einfach erfüllt sein müssen. Aber gerade da, wo sozusagen solche Projekte dann auch stark formalisiert gemanagt werden, glaube ich, gibt es halt auch häufig immer noch mal so ein bisschen so diese Vorstellung von auch relativ formal gemanagten Organisationen insgesamt. Also man hat ja so in der Organisationssoziologie hat man immer so ein bisschen die Unterscheidung zwischen, es gibt irgendwie die These sozusagen, ja, Unternehmen können gesteuert werden wie Maschinen oder Organisationen sind sozusagen lebende Organismen, die du halt nicht so steuern kannst. Ich glaube, jeder sozusagen Manager von heute würde jetzt nicht mehr hingehen und behaupten, er könnte sein Unternehmen managen wie eine Maschine, aber sozusagen im wirklichen Doing merkt man so eine Haltung halt doch noch relativ häufig. Oder zumindest, dass die Leute überrascht sind, wenn das nicht so funktioniert. Da kann ich dann schon nachvollziehen, dass möglicherweise ein Unternehmen, die halt sehr technisch getrieben sind, da vielleicht nochmal größere Hürden darin bestehen, wirklich diesen Blick auf Mikropolitik, Machtstrukturen, auf diese ganzen Hinterbühnen der Organisation zu werfen, die halt auch leider nicht so direkt ansteuerbar sind. Das ist vielleicht auch dann so ein bisschen der Punkt. Das ist natürlich auch dann nicht so einfach, dass man das mit Order Mufti mal eben sagen kann, wir machen das jetzt so und dann passiert das halt auch so. Und dann muss man ein bisschen über Bande spielen. Ich glaube, das ist dann schon möglicherweise weiter verbreiteter in technisch getriebenen Unternehmen als vielleicht in anderen.
Aber die positive Nachricht für alle, die sich da so ein bisschen schwer tun, diese Themen zu adressieren, die hatten wir ja eben, ne? Also das müssen wir jetzt vielleicht als Fazit auch nochmal betonen. Also es geht ja nicht um Gefühlsduselei und Stuhlkreise und gemeinsam Umsagen zur Klangschale, sondern es geht schon darum, real existierende Strukturen herauszuarbeiten, zu verstehen, herauszufinden, wie ich darauf wirken kann, das, was du gerade über Bande spielen genannt hast. Und dann ist es ja letztendlich doch wieder ein Management, ein Boss-Thema, ne? Zu entscheiden, okay, ich habe da Schrauben, an denen drehe ich und dann erwarte ich bestimmtes Outcome. Und das kann ich mir dann im guten alten Deming-Zyklus einmal anschauen, ob das klappt und dann weiter bearbeiten, ne?
Absolut. Also ich würde weitergehen. Ich finde, das ist Kernaufgabe des Managements, genau sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, weil sonst wird man da seiner eigenen Verantwortung auch für die Geschäftsentwicklung nicht gerecht. Also genau so, dass es halt genau darum geht, diese formalen, strukturellen Themen sozusagen auch anzugehen, ja.
Ja, und da schließt sich auch dann noch der Kreis. Manchmal fragen wir uns, warum geht es nicht voran? Warum wird die Geschäftsentwicklung vernachlässigt? Wie kann man hier so starrsinnig sein? Das ist jetzt unsere spezifische Sicht darauf, ne? Wenn Unternehmen so komplett verharren und versuchen, mit alten Rezepten Dinge zu lösen, die jetzt neu auf sie zukommen. Warum trauen sie sich jetzt gerade nicht raus? Warum trauen sie sich nicht in den Veränderungsprozess? Unsere Software ist ja auch immer nur ein Teil davon. Das hat schon noch einen Teil so damit Verantwortungsverweigerung zu tun, würde ich dann sagen. Ja.
Ja, also beziehungsweise vielleicht würde ich jetzt gar nicht sozusagen so das unterstellen, dass das bewusst gemacht wird, sondern ich glaube, es ist in Teilen halt einfach auch eine unbewusste Geschichte, dass man sich halt über diese Themen nicht so klar ist und man die einfach auch nicht sieht. Und darum geht's ja genau, den Leuten dann und den Unternehmen dabei zu helfen, diesen Blick zu schärfen und genau auf diese sozusagen nicht ganz so offensichtlichen Aspekte einfach mal einen Blick zu werfen. Und ich glaube, da braucht es einfach Unterstützung und gar nicht unbedingt so, dass ich sagen würde, das kennen die und das wollen die nicht. Also natürlich ist das tierisch anstrengend und der eine oder andere hat das sicherlich auch schon mal erlebt und denkt sich dann auch so, vielleicht klappt es ja diesmal sozusagen auf die schnelle Art und wir legen mal eben kurz das Digitalisierungsprojekt um. Aber ja, das habe ich eben auch schon gesagt, in der Regel holt sie das wieder ein.
Ja, es gibt ja die einfachen Rezepte, ne? Bushaltestellenmanagement, du musst die Leute abholen, wo sie stehen. Du brauchst Backup vom Chef. Jadada, jadada. Das kennen wir alle, ne? Das predigen wir auch so ein bisschen, aber das ist halt nicht hinreichend. Und das geht halt nicht an die eigentlichen Systeme dran.
Ja.
Wenn du so sagst, da muss man ran, da muss man sich mit beschäftigen. Was ist jetzt mal so ganz praktisch deine Vorgehensweise? Also, du kommst jetzt in so ein KMU-Maschinenbauunternehmen rein. Ein Digitalisierungsprojekt ist geplant, welches auch immer. Nehmen wir mal zum Beispiel so eine Smart Square-artige Service Buddy-Einführung, ne? Aftersales soll digitalisiert werden. Die gesamte Kommunikation mit den Kunden soll auf eine Plattform geholt werden, wo sie moderner ist. Ersatzteilvertrieb darüber soll gestärkt werden. Man will Dienstleistungen über die Plattform verkaufen. Es wird viele unterschiedliche Unternehmensbereiche betreffen. Was wird so dein Fahrplan?
Also in der Regel gucke ich mir als erstes mal sozusagen die formalen Strukturen an. Also das, was sozusagen erstmal offensichtlich ist, was irgendwo festgelegt ist. Also wie sind sozusagen
Organigramme.
Genau, Organigramme, Prozessabläufe. Also einmal so die vermeintliche Ist-Situation. Damit starte ich in der Regel. Und der nächste Schritt ist dann zu gucken, laufen denn die Dinge wirklich so ab, wie sie formal geregelt sind? So, das ist so ein bisschen schon mal der Abgleich zwischen formaler Ist-Struktur, vermeintlicher Ist-Struktur und der Realität. Und da kriegt man in der Regel schon mal sozusagen gewisse Abweichungen, die man feststellen kann, weil man einfach merkt, okay, die Dinge werden anders geregelt. Dann führe ich in der Regel eine ganze Reihe von vertraulichen Gesprächen mit Beschäftigten, einfach um nochmal genauer zu schauen, wie sehen Sie dieses Thema? Wo sind vielleicht kurze Dienstwege? Wo sind vielleicht auch Interessen da? Wo ich habe das Gefühl, okay, da wird sich für die was verändern durch den Prozess. Also viele Gespräche, um einfach so ein bisschen in die Interessenlagen der handelnden Personen zu gucken. Und dann geht es im Endeffekt darum, diese vermeintlich gegensätzlichen Positionen, die dann immer entstehen, besprechbar zu machen und in Verhandlungen miteinander zu bringen. Um dann zu gucken, okay, wo sind sozusagen gangbare Wege, Kompromisse, wie kann es gehen und wie können wir das sozusagen dann auch in Einklang bringen. Das passiert in der Regel über Workshops, auch wenn Workshops immer so ein bisschen verschrien sind, aber das sind eigentlich wunderbare Arenen, um genau solche Themen dann auch besprechbar zu machen und daraus auch konkrete Handlungen abzuleiten. Und das ist letztlich dann auch so der Ort, wo man dann einfach gucken muss, ja, wie reagiert man denn dann darauf? Also wenn die Analyse jetzt gezeigt hat, okay, dieser digitale Prozess wird einfach an bestimmten Themen Dinge verknappen, verengen, Flexibilität kosten. Wie kriegen wir die denn dann wieder rein? Also indem wir dann entweder sozusagen die Technik so anpassen, dass es eine gewisse Flexibilität gibt, oder man vielleicht dann auch einfach sagt, es gibt Formale oder es gibt Freiräume, die vielleicht auch nicht definiert sind, die man auch nicht offiziell aufschreibt, die aber allen klar sind und mit denen man dann auch leben kann. So, und dass es dann im Endeffekt darum geht, nicht die Arbeitsabläufe der Technik anzupassen, sondern die Technik halt den Arbeitsabläufen. Ohne jetzt zu sagen, wir müssen da jetzt gar nicht auch vielleicht hier und da ein bisschen in den Arbeitsabläufen nachschärfen. Wenn da Dinge über die letzten Jahre einfach nicht gut gelaufen sind, dann ist das natürlich auch ein Thema, was man besprechen muss. Ja, aber das wäre so ein typisches Vorgehen. Also im Grunde geht es darum, gemeinsam in den Diskurs zu kommen und solche Dinge besprechbar zu machen und dann daraus sozusagen Antworten für das digitale Veränderungsvorhaben zu entwickeln.
Ja, klasse. Jakob, viel gelernt heute. Das war wirklich toll. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das alles so auseinander zu tüfteln für uns Hobby-Organisationsveränderer, die wir sind mit unseren Projekten. Manchmal wie die Axt im Walde. Ich gebe es zu. Ich werde da demnächst systematischer vorgehen. Es steckt auch ein kleiner Aufruf drin an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die öfter mal das Gefühl haben, naja, ich habe etwas Sorge, dass die Organisation zurückschlägt, wenn ich jetzt mit Veränderungen beginne. Insbesondere diesen Digitalisierungsthemen. Es ist keine schwarze Magie. Es ist auch eine Wissenschaft, der man sich methodisch nähern kann. Und da kann man strukturiert vorgehen. Finde ich eine wunderschöne Botschaft. Vielen Dank.
Ja, ich danke für die Einladung. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Heute remote. Wenn du dann mal wieder in Bielefeld bist, dann stoß mal drauf mit dem Kaffee an.
So machen wir das. Bis dahin, ich freue mich.
Jakob, bis dahin, tschüss.
Das war Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mehr Infos auf smartsquare.de.